Es ist die Geschichte der Menschheit. Um sie zu verstehen, wie wir ticken, oder um es zu verstehen, wie wir ticken, brauchen wir diese Geschichte. Und sie ist auch in vielen Varianten erzählt und auch interpretiert worden. Das alles zu erfassen, das würde bei weitem unser Zeitkontingent für heute sprengen. Aber was ich gern mal machen würde heute Morgen, dass wir mal ausgehen von unserem Predigttext da aus 1. Mose 3, uns mal diesem Wort der Versuchung mal etwas nähern. Vielleicht auch mal ganz neu entdecken. Und darum werde ich auch gar nicht so sehr am Predigttext kleben bleiben, sondern ich werde mir Hilfe holen von anderen Bibeltexten, die nochmal vielleicht etwas anders die Dinge beleuchten, die uns so auch eine Hilfe sein können. Seid ihr bereit? Können wir loslegen? Auf geht's. Meine erste Entdeckung für heute: Es bleibt nicht bei einem Adam. Es bleibt nicht bei einem Adam. Es gibt zwei Adams in der Bibel. Von dem einen, da wird ja hier in dem sogenannten Sündenfall erzählt, haben wir vorhin gehört, wobei auch der Name Adam da noch gar nicht auftrat. Das kommt dann etwas später. Und obwohl Eva in dieser Geschichte chronologisch der erste Mensch war, der von der verbotenen Frucht aß, tritt sie in der Verantwortung gegenüber Gott scheinbar etwas in den Hintergrund. Adam wird zum Inbegriff des Menschen vor Gott. Der Mensch, Adam, aus der Erde genommen, der Mensch. Aber die Bibel erzählt dann noch von einem zweiten Adam. Und dazu habe ich mal eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament mitgebracht, nämlich 1. Korinther 15, Vers 45. Die lese ich euch jetzt mal vor. Haben wir das auch hier mit dabei? Der Paulus schreibt ja an die Korinther, in der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Zwei Adams. Auch Jesus wird so genannt, Adam. Jesus ist ein Adam, aber er ist anders als der erste. Und da komme ich dann wieder zurück zur Geschichte, nämlich zu den unterschiedlichen Reaktionen beider auf ihre Versuchung. Beide waren in einer Versuchung. Es gab also zwei große Versuchungen, so könnte man es auch sagen, wenn man die Bibel schaut. Adam der Erste, er nahm von Eva den Apfel. Ja, davon steht ja gar nichts im Text. Es war eine Frucht. Doch irgendwie, komischerweise, wird man erstaunlich oft mit diesem Apfel konfrontiert. Warum ist das so? Warum ist da plötzlich ständig irgendwie dieser Apfel da auf den Gemälden und Bildern und auch umgangssprachlich? Vielleicht erklärt es sich ja so mit diesem Namen, dass im Lateinischen Apfel Malus heißt, Malus. Wer Latein hatte, der weiß vielleicht, was das übersetzt heißt, nämlich schlecht, schlimm oder böse. Das Wort Malheur hat vielleicht der ein oder andere noch im Kopf, Malheur, ja. So manchem passiert ein Malheur. Und in dieses Malheur hinein beißt der erste Adam. Und nichts mehr ist so, wie es einmal war. Das Paradies, das haben wir vielleicht noch als Sehnsucht in unseren Herzen. Aber es ist für uns heute nicht mehr greifbar. Es ist nicht mehr existent. Und die Versuchung in Gestalt der Schlange, hier steht übrigens nichts von Satan oder Teufel, sie hat es geschafft. Der Mensch hatte sich im tiefsten Inneren gegen Gott entschieden und somit eben auch einen Bruch begangen in der Beziehung. Eine Beziehung, die vorher völlig intakt war, Beide sprachen miteinander, beide waren immer wieder unterwegs miteinander und hatten miteinander Kontakt und haben etwas gemeinsam erlebt, Gott und Mensch. Und dann diese zweite Versuchungsgeschichte, die so völlig anders aussah als diese erste, von der wir heute gehört haben. Und diese zweite Versuchungsgeschichte, die steht in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, das lese ich jetzt nicht vor, die kennt ihr, glaube ich, fast alle. Es ist eine Versuchung, die Jesus nach 40 Tagen in der Wüste erlebt. Wir sind jetzt auch wieder in der Passionszeit, da kommt das auch wieder zum Tragen. Was passiert dort? Der Teufel, er fordert Jesus auf, aus Steinen Brot zu machen. Jesus war hungrig. Er wollte seinen Hunger stillen. Und Jesus soll seine Macht nutzen, um sie für sich selbst nutzbar zu machen. Also er sollte quasi sich selber etwas Gutes gönnen. So könnte man das für heute übersetzen. Mensch Jesus, jetzt denk doch auch mal an dich. Das Zweite, mit dem der Teufel kommt, nachdem das Erste nicht so richtig funktioniert hat, dass er sagt, da auf der Zinne des Tempels, also am Rand des Tempeldachs, da kannst du dich doch mal hinstellen und du weißt doch ganz genau, dass das Wort Gottes dir gesagt hat, dass die Engel dich auf Händen tragen werden. Mensch Jesus, wäre das nicht was? Der Tempel, ein Riesengebäude. Wie viele Menschen kommen da täglich zum Tempel und die würden sehen, welch ein Wunder an dir passiert. Du wärst der Star. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und das, wo er da nochmal so eins drauf gibt, der Teufel, ist, dass er sagt, weißt du, wenn du mich anbetest, alles gar nicht so wild, dann kriegst du alles. Alle Reiche der Welt, alles, was hier dazugehört, es gehört dir. Ist alles deins. Kurz mal eine kleine Anbetung fertig, aber dann ist es deins. Manchmal opfern wir Prinzipien, weil wir meinen, dadurch etwas viel, viel Besseres zu erhalten. Prinzipien oder sogar das Paktieren mit dem Teufel, dazu sollte Jesus Macht erhalten, Jesus bekommen. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Er hat dem widerstanden. Und aus dieser Perspektive möchte ich mir mal heute unsere Situation anschauen. Und dazu gibt es auch einen Text, der steht im Jakobus, im Jakobusbrief, Kapitel 1. Und der Jakobus, der beginnt seine Ausführung mit einem sehr erstaunlichen Satz. Er sagt, sinngemäß, herzlichen Glückwunsch, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Würdest du das einem Christen sagen, der gerade in Not ist? Ja, herzlichen Glückwunsch, bist du ja gut dabei. Aber genau so eröffnet Jakobus seinen Brief. Was schreibt er? Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet. Na holla. Also, wenn Jakobus so etwas schreibt, ich glaube, da kann man so zwei Dinge draus entnehmen oder schlussfolgern. Die Christen, an die der Brief als erste ging, die hatten zu diesem ganzen Themenkomplex, was eben mit Leid, Not, Versuchung, Verfolgung und so weiter, eine ähnliche Haltung wie wir heute. Nämlich, dass das, was eben Übles im Leben passiert und das Böse, was passiert, dass uns davor Gott möglichst bewahren sollte. Das sei ferne. Und das Zweite, und das ist wahrscheinlich ziemlich abgedreht und für meine Begriffe auch vielleicht sogar realitätsfern, was da Jakobus zu Papier gebracht hat, dass wir unsere Haltung grundlegend ändern müssten. Aber vielleicht mal eins nach dem anderen. In der Elberfelder Bibel, da heißt es hier, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Versuchungen geratet. Und im griechischen Urtext, da findet sich dort das Wort Peirasmos. Und dieses Wort Peirasmos, das kann man zum einen mit Prüfungen übersetzen oder auch Probe. Und zum anderen kann es aber auch Versuchung oder Anfechtung bedeuten. Und ihr merkt, das ist schon ein kleiner Unterschied. Im Blick auf, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel die Fahrschule, da könnte man also in der griechischen Sprache davon sprechen, man habe die theoretische Versuchung bestanden. Aber bei der praktischen Anfechtung hat der Versucher von der Dekra das letzte Wort. Wer mit einem Abitur beschäftigt ist, könnte sagen, ich habe morgen meine schriftliche Versuchung in Mathe. Manche Prüfung ist vielleicht wirklich eine Versuchung. Ein fieser Lehrer wird sich möglicherweise den Tag der Prüfung als Heimsuchung oder als Versuchung herbeisehnen. Endlich habe ich mal die Nervensäge. Ein guter Lehrer will wissen, was du weißt oder was du kannst. Ein fieser Lehrer, der will wissen, was du nicht weißt und was du nicht kannst. Ein guter Lehrer will, dass du als Persönlichkeit weiterkommst, vorankommst. Und ein fieser, der will dich in die Pfanne hauen. Also Peirasmos ist ein Wort mit mehreren Bedeutungen. Und trotzdem ist es kein Rätselraten, was im Bibeltext gemeint ist, sondern wenn man sich das so anschaut, was auch der Jakobus hier schreibt, dann merkt man schon, worum es geht. Man könnte grob sagen, es ist so ein Teil, es geht zum einen um die Prüfung mit einem positiven Ziel. Das ist das Erste. Und wer ist hier der Prüfer? Muss man nicht lange drum rumreden. Na klar, es kann nur Gott sein. Aber wie verläuft eine Prüfung? Der Jakobus benutzt hier so mancherlei oder auch geraten und er deutet an, dass es dafür keine Regel gibt, sondern es passiert uns. Plötzlich finde ich mich in so einer Prüfungssituation wieder. Und eine wichtige Sache zu diesem, wie so eine Prüfung abläuft, die lässt sich auch von einem anderen Text her sagen, Gott überfordert uns ja nicht. Und das steht in 1. Korinther 10, Vers 13. Er geht nur, und ich, ja, da habe ich auch so ein bisschen schlucken müssen, er geht nur bis an unsere Leistungsgrenze. Kann man tröstlich erachten. Aber wozu? Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage. Wozu geschehen eigentlich Prüfungen? Oder was ist das Ziel, so könnte man es auch fragen. Zum einen zur Bewährung. Es hat den Praxistest bestanden. Kennt ihr diese Formulierung? Und das nicht nur einmal, sondern es sollte immer wieder passieren. Ein Auto kann sich eben nicht in der Garage bewähren, sondern muss auf die Straße. Aber Bewährung hat eben auch immer mit Widerständen zu tun. Es gibt Probleme, die bewältigt werden. Da merken plötzlich Teenager in der Schule, dass sie als Christen, wenn sie das irgendeiner Form auch mal sichtbar machen lassen, dass sie da unter Druck geraten. Kann ich sich mehr dahinter verstecken, dass die Eltern für ihn glauben oder für ihn einstehen? Jetzt muss er sich bewähren. Oder ein Student, der merkt, auf kritische Fragen des Glaubens kann ich eben nicht mehr die Antworten von der Jungschar geben. Das geht so nicht. Ich muss mich dort bewähren. Ich kann dieses Niveau nicht in mein studentisches Umfeld hineinbringen. Er muss sich bewähren. Und dann natürlich auch erst recht in den vielen praktischen Fragen unseres Lebens. Also man könnte sagen, wir haben hier lebenslänglich auf Bewährung. Ich gehe mal weiter. Wozu noch? Zum Ausharren steht hier oder Standhaftigkeit, so könnte man das sagen. Da gibt es auch wieder ein griechisches Wort, Hypomonä. Und das bedeutet darunter bleiben. Also gemeint ist so eine Art geduldige Tragfähigkeit des Christen. Also, dass wir das auf der Schulter tragen können, was wir dort gerade durchmachen, im Gegensatz zu denen, die man ertragen muss. Wie würdest du dich selber beurteilen? Bist du ein Christ, der tragen kann? Vielleicht erträgst du schon so viel, dass du eigentlich sagst, jetzt bitte nicht mehr noch eins drauf. Es reicht. Oder vielleicht haben ja auch die Geschwister die Aufgabe, dich zu ertragen. Bin ich tragfähig? Bin ich erträglich oder unerträglich? Mit der Antwort muss man natürlich dann auch leben können. Ein tragender und tragfähiger Christ kann man nur in der Schule der Prüfungen Gottes werden. Das ist nun mal auch eine klare Ansage, die die Bibel uns weitergibt. Ich möchte noch mal weitergehen, wozu geschehen Prüfungen? Hier steht zur Vollkommenheit. Vollkommenheit. Ich glaube, da stolpern wir am meisten drüber. Vollkommenheit. Wer ist schon vollkommen? Geht das überhaupt? Sollen wir das? Können wir das? Aber es steht überall. Es steht an vielen Stellen in der Bibel. Gott will keine halben Sachen mit uns. Er will uns in die Vollkommenheit hineinbringen. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir noch so einiges vor uns. Und deshalb ist das Glaubensleben auch ständig eine Bewährung auf dem Ziel hin zur Vollkommenheit. Es ist ein Trainingsprogramm. Wir sind im Training. Man kann sich rausnehmen aus dem Training, das geht auch. Aber Muskeln wachsen eben nun mal nur da, wo ich sie auch trainiere. Ich möchte jetzt mal von der Prüfung mal weg zu dem anderen zu dieser anderen Übersetzungsmöglichkeit, nämlich die Versuchung, was ja mein eigentliches Thema für heute ist. Da auch nochmal die Frage, wer versucht hier eigentlich? Wer versucht? Bei Jakobus ist es zumindest mal nicht Gott. Es ist tatsächlich der andere. Und nicht nur der. Er sagt, es ist nicht Gott, und er sagt auch, er kann es auch nicht. Gott ist unversuchbar, daher versucht er auch niemanden zum Bösen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Grundsatz unseres Glaubens. Denn schnell sagen wir ja auch, ja, wer versucht? Natürlich, wer ist es? Der Teufel. Der Satan, der Gegenspieler. Ist er es wirklich, frage ich mal, ist er es wirklich? Immer und ständig? Wir haben das schnell so im Blick. Naja, wenn ich etwas erlebe, was nicht so passt, was schwierig ist, was herausfordernd ist oder was richtig böse ist, ganz schnell ist da auch der Teufel im Blick. Aber gibt es da auch etwas anderes, was vielleicht hineinspielt? Auch da ist mir Jakobus eine Hilfe. Er schreibt von der eigenen Begierde. Die eigene Begierde. Wenn wir der Versuchung nachgeben, können wir das nicht einfach mal so auf jemand anderen oder jemand anderes schieben. Wir sind verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Ich habe mich als Geschöpf dem Schöpfer zu verantworten. Das ist ganz wichtig. Antwort zu geben, so wie Adam der Erste. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Er hat geantwortet, ja, und da wurde deutlich, es ist ein Bruch zwischen Gott und Mensch. Vielleicht hilft es uns ja auch mal, Versuchung zu verstehen, wenn wir mal nach dem Wie fragen. Wie geschieht denn das? Wie geschieht Versuchung? Da ist vom Locken, also vom Ködern die Rede, vom Vorziehen. Und das sind Vokabeln aus der Fischersprache. Ich sehe das immer bei uns am Rhein, wie oft dann die Angler kommen und dann dort fischen gehen. Mein ehemaliger Inspektor aus der Pfalz, der war auch oft am Angeln, wollte mich immer mitnehmen und hat mir vieles erklärt, wie es theoretisch funktioniert. Aber man kann sich das, glaube ich, ziemlich gut vorstellen, wie das dort abläuft. Ein Angelköder wird ausgeworfen. Nach einiger Zeit kommt so ein Fisch des Weges, der bemerkt den leckeren Happen. Ihm läuft sozusagen das Wasser im Maul zusammen, was man ja, wenn man das überhaupt bei Fischen so sagen darf. Aber hier gibt es ziemlich unterschiedliche und auch sehr spezifische Köder, die man da benutzen kann. Ich behaupte, dass es für jeden von uns und für die Fische natürlich auch etwas Passendes gibt. Etwas ganz Passendes. Darf ich euch mal fragen, bei welchem Köder ihr am liebsten zubeißt? Also Für uns Männer haben sich übrigens in den Jahrtausenden der Geschichte so drei Dinge besonders bewährt: Geld, Sex und Macht. Auf mindestens eines dieser dreien sind wir ganz gut ansprechbar. Aber Achtung, das Auftauchen von Begierde allein, das kann man noch nicht als Sünde bezeichnen. Das ist es noch nicht. Es ist eher, ich würde es mal so sagen, wie so eine chemische Substanz. Eine chemische Substanz, die erst in Verbindung mit einer weiteren zu einem explosiven Gemisch wird. Die Begierde ist da. Aber da kommt ja dann erst die Entscheidung. Beiß ich an oder lasse ich lieber die ganze Geschichte bleiben? Übrigens, bei Fischen, die in strömendem Gewässer leben, bei denen ist es eine Millisekunde, in der sie entscheiden müssen, beiß ich an oder nicht. Sie haben nicht lange Zeit zu überlegen. Sonst ist nämlich diese anvisierte Fliege dann auch ganz schnell wieder mal weg. Und mitunter ist das bei uns im Leben ähnlich. Anbeißen oder doch lieber nicht? Wenn du einmal zugebissen hast, dann merkst du, oh, die Sache hat ja einen Haken. Und am Haken ist eine Sehne. Und an der Sehne ist eine Angel, die ihrerseits von einem geschickten Angler bedient wird. Frage, sind wir damit dann doch bei Satan angekommen? Bei Jakobus, da wechselt sich jetzt hier die Bildwelt in eine andere. Von der Angelkunde kommen wir jetzt zur Gynäologie und der Geburtshilfe. Danach, wenn die Lust schwanger geworden ist, steht es hier. Vom Schwangerwerden oder zum Schwangerwerden, da gehören ja bekanntlich auch mindestens zwei. Die weibliche Seite ist bekannt, das ist die Lust. Übrigens in der griechischen Sprache auch ein weibliches Wort. Das klingt übrigens so ein bisschen wie ein Frauenname. Die Epithymia, diese Lust. Also die Epithymia, die wird nun schwanger. Ja, aber von wem? Wir wissen nur, dass das Kind Harmatia heißt. Zu Deutsch Sünde oder Zielverfehlung. Aber irgendwie muss dieser Harmatia auch einen Vater haben. Und da kommt nach dem biblischen Zusammenhang nur Satan in Frage. Es gibt also einen Ansatzpunkt in uns selbst, die Lust, und es gibt einen Erzeuger von außen, nämlich Satan. Und meine Erfahrung als Seelsorger ist, dass der Satan gerne Situationen benutzt, Situationen, in denen wir schon an unsere Grenzen gekommen sind. Situationen, in denen wir wirklich schwach sind. Situation, wo unser Nervenkostüm nicht mehr so trägt, wo wir spüren, da bin ich kräftemäßig nicht gut aufgestellt. Da bin ich auch gerade herausgefordert, unter Druck, in Schwäche. Gerade da liebt es, der Gegenspieler zuzuschlagen. Ich möchte mal so sagen, die Selbstkontrolle, die verliert sich so ein bisschen in diesen Zeiten. Vielleicht verursacht der Satan aber auch tatsächlich so manches Durcheinander selbst. Vielleicht nennt man ihn deswegen ja auch den Diabolos, den Durcheinanderbringer. Und Diabolos ist übrigens ein männliches Wort. Die Epithymia, die in uns steckt, und der Diabolos, der von außen die Dinge durcheinanderbringt und damit die Gelegenheit schafft, dieses beides zusammen bilden, ein sehr bewährtes und ein äußerst effektives Team, aber mit verheerenden Ergebnissen. Das Kind namens Harmatia, das die beiden hervorbringen, das ist zum Anfang noch so eine kleine, niedliche Sünde. Aber sie wird in kurzer Zeit groß, sie wird kraftvoll und sie bringt ihrerseits schließlich auch ein Kind zur Welt. Und dieses Kind, das heißt Thanatos. Und Thanatos heißt übersetzt Tod. Sünde hat immer die Tendenz zum Tod. Und sie ist immer Ausdruck von der Trennung von Gott. Also wir entfremden uns in unserer eigentlichen Seinsbestimmung. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, davon kommen wir weg, werden wir weggebracht. Es ist eben beides. Bei Hiob, das haben wir letzte Woche gehört und der Jürgen hat da auch sehr wichtige Gedanken auf den Weg gebracht, da liegen Prüfung und Versuchung viel dichter zusammen, als wir es Theologen gerne hätten. Wir wollen gerne trennen, wir wollen gerne in Bereiche aufsplitten, aber Versuchung und Prüfung ist gerade bei Hiob ein Gedanke, der ist fast nicht mehr trennbar. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so unbedingt unsere Aufgabe, dass wir theologisch korrekt alles beides so trennen. Deswegen habe ich heute Prüfung und Versuchung euch mal etwas näher gebracht und versucht auch mal aufzuzeigen, was das für uns bedeutet. Bestehen oder widerstehen, das ist unsere Aufgabe heute. Darum geht es. Bestehen oder auch widerstehen. Die Prüfung nochmal, das ist das, was Gott gibt. Dieses immer wieder auch bestehen können in dem, was Gott hineinlegt in mein Leben, was mich so herausfordert, wo ich dann auch merke, ja, bin ich denn jetzt schon so weit oder brauche ich nochmal eine Runde? Bei der Versuchung sieht es anders aus. Da muss ich widerstehen und vielleicht wirklich diesen Köder auch mal beiseite lassen, dran vorbei. Vielleicht blicke ich nochmal hinterher und winke, aber ich weiß, ich habe es geschafft. Ich bin dran vorbei. Ich möchte diese Gedanken heute Morgen mal abschließen. Abschließen mit einem Vers, auch aus Jakobus, der da heißt, selig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Die Krone, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Amen.